Seite an Seite mit einem Freund. Ja, der hätte ich nichts dagegen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Critic Defended the Movie. Mit dabei wieder der einzig wahre, aus Live-Podcasts bekannte Maximilian Nepomuk Prinz und ich, Max.
Hi, das ist die feste neue Ansage, würde ich sie schon. Ja. Ja, hi, wir waren in einem Live-Podcast von unserem guten Kollegen Steven Spolberg. Hi Max Wings, hi an mich. Und ja, da waren wir jetzt da drin und haben uns richtig gut vorbereitet. Ja, erstmal Spaß.
Für dich zumindest.
Bei mir zumindest, dass wir den paar Quizfragen gestellt haben, so eine schnelle Entweder-Oder-Runde und noch andere Fragen. Und wir empfehlen euch wirklich, den Podcast anzuhören. War eine wirklich coole Aktion, sind geile Vibes, könnt ihr euch jeden Fall wirklich mal nebenbei so ein bisschen geben. Macht richtig Spaß und ja, absolute Empfehlung. Steven Spolberg mit V in der Mitte, also bei Steven, ich schreibe mit V, nicht mit PH.
Den Podcast gibt es aber auf Apple Podcasts noch nicht on demand, den Live-Podcast. Ich weiß nicht, wie es auf YouTube ist, aber auf Apple Podcasts gibt es sie noch nicht.
Na, ich kann es auf jeden Fall sagen, wie es bei uns ist, denn und könnt ihr überall eigentlich hören. Beliebt ist ein Apple Podcast und Spotify, besonders bei Apple Podcasts wäre eine Bewertung echt mega. Ansonsten ist jeder andere Podcast-Catcher ebenfalls am Start. Podimo, Stitcher, Google Podcast, Chromecast, glaube ich, heißt das auch. Wie auch immer. Wir sind überall zu vertreten.
Chromecast ist was anderes.
Ich weiß, ist mir gerade auch aufgefallen. Und ja, aber ja, ansonsten, ihr könnt mit uns auf Instagram in Kontakt treten, wenn ihr es noch nicht wisst. Euer @CriticFanMovie und auf Letterboxd mit XD. Am Ende könnt ihr unser Filmtagebuch verfolgen, wie wir Filme wann bewerten. Und da heißt Max One mit Doppel-X und ich heiße Maxi Prinz mit einem X.
Oder ihr hört euch Folgen wie diese hier, die Filmtagebuchfolgen, oder wie ich sie eigentlich taufen wollte. Filmradar, Norman Jung, was hast du heute so auf deinem Filmradar? Aber wir sind nicht ganz so zuverlässig bei diesen Filmtagebuchfolgen. Damit werde ich dann gleich mal anfangen, wenn wir die Formalitäten hinter uns haben. Denn letztes Mal habe ich tatsächlich was vergessen. Man muss aber dazu sagen, ich habe es auch auf Letterboxd vergessen einzutragen. Das war nicht so das, was ich von mir selbst erwarte.
Ist auch und kein
ich
Standard.
Habe tatsächlich also. Auch letztes Mal vergessen gehabt, dass ich etwas versprochen hatte auf Instagram. Ich hatte ein Quiz in Anführungszeichen gemacht mit Followern. Sie sollten erraten, welchen Film ich schaue, als ich What We Do in the Shadows oder zu Deutsch Fünf Zimmer Küche Sarg von Taika Waititi geschaut habe. Und ich hatte versprochen, dem Ersten ein Shoutout zu geben, der das errät. Dann kam aber unsere Folge und ich habe es vergessen. Schau. Also man merkt, letztes Mal war nicht der Höhepunkt meines Schaffens hier in dem Podcast. Aber jetzt sind wir wieder auf voller Höhe, hoffe ich. Und es war jemand mit dem Instagram-Namen Lennart. Oder vielleicht Lennart. Aber das ART ist so groß geschrieben, deshalb vielleicht gibt's da irgendwie einen speziellen Hintergrund. Der hat es als erstes erraten. Jetzt hier, Shoutout endlich erfüllt. Diese Last, die plötzlich von den Schultern ist. Wunderbar. Wunderbar. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, oder?
Ja, gerne. Ich würde sagen, du fängst an, weil wir befinden uns heute in einer ganz regulären, letzten Monat habe ich es ein bisschen übertrieben, da habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme geguckt, also ein überdurchschnittliches Ergebnis und diesen Monat habe ich nicht so viele zusammengekriegt, weil ich mich sehr viel einer Serie gewidmet habe, die wir ebenfalls besprochen haben, aber dazu nicht mehr, sondern mehr im Spoiler-Teil. Spaß, der Spoiler-Teil ist ja nicht jetzt schon. Wir spoilern aber keine Filme, alles gut.
Ausgenommen Jojo Rabbit habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme geschaut, eine Serie. Und ich habe ja noch den 10. Film, den ich nachholen muss. Also eine schöne Max'sche Folge hier mal wieder.
Ja, dann leg mal los, weil ich habe nur einen. Glaube ich. Ich guck die ganze Zeit verzweifelt rum, weil ich bin mir sicher, dass ich eigentlich irgendwo
schon noch.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht so viel geschaut habe. Weil ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich einen Film vergessen habe.
Sie suchen nach einem gewissen Teilchen, das machen ja Physiker in der Regel, hier suchen sie gerade nach einem gewissen Film, den Maxi vielleicht gesehen hat, vielleicht noch nicht. Aber du hast leider noch nicht Herr der Ringe gesehen, oder?
Nee, noch nicht. Da
Ja,
hatte ich aber,
das
also
ist.
ich hatte auf jeden Fall vor, viele Filme zu schauen, wirklich eingeplant wurden, aber dann doch nicht durchgezogen wurden aufgrund von schönem Wetter.
Ja. Schönes Wetter, aka Sky Ticket, eine Serie schauen.
Sag ich doch.
Gut, letzte Woche, letzten Monat, wobei, sorry, wir machen es ja nicht monatlich, das war nämlich Anfang Juni, habe ich vergessen, den Film Dead Man zu besprechen, anzuschneiden. Das ist ein, in Anführungszeichen, psychedelischer Western, so wird er immer wieder getauft, von Jim Jarmusch. Auch ein sehr spezieller Regisseur hat ja unter anderem auch den großartigen Film Patterson gemacht, den ich liebe,
Geil,
mit
mega.
Adam Driver, der ein Busfahrer spielt, der Patterson heißt, in einer Stadt, die auch Patterson heißt und gerne Gedichte in seiner Freizeit schreibt. Ich sehe schon jeder, der den Film außer mir schaut, und denkt so, what? Und das war hier ein älterer Film, einer, ja, okay, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, aber einer der früheren, würde ich behaupten, aus dem Jahr 1995. Und in der Hauptrolle haben wir hier Johnny Depp. Der spielt einen
Oh.
Mann namens William Blake, der kommt in eine neue Stadt. Und da angekommen wird er gleich von einer Frau eingeladen, der ihr Liebhaber, schaut dann aber vorbei, oder ihr Ex-Mann oder was auch immer, und will Johnny Depp erschießen. William Blake, sorry, nicht Johnny Depp, er will William Blake erschießen.
Das
Und
war eine andere, die Johnny Depp erschießen wollte.
seine neue Liebe da, die Frau, die mitgenommen hat, schützt ihn aber. Die Kugel geht aber durch sie durch oder eine andere Kugel und die steckt aber in seiner Brust fest. Deswegen wird er dann Deadman genannt oder Deadman Walking, weil er quasi den Tod geweiht ist, weil die Kugel wahrscheinlich mit der Zeit weiter Richtung sein Herz wandern wird, weil sie die nicht mehr rausbekommen. Und er ist quasi eigentlich schon so gut wie tot, aber er lebt noch, weil sie noch nicht tief genug ist, die Kugel. Und dann wird er ein Gesetzloser, eher ungewollt, weil er erschießt aus Notwehr den Mann. Und das weiß aber halt außer ihm keiner, dass es Notwehr war. Und deswegen wird er gesucht. Und dann schließt er sich mit so einem Indianer zusammen, der. Ja, der Film ist ein bisschen weird. Aber das hat so Jim Jarmusch an sich. Und es war was Cooles anderes. Es ist nicht so ganz das, was ich am Western liebe unbedingt, aber sowas hatte ich ja da letzten Monat, letztes Mal mit The Sisters Brothers. Für mich eine 7, 7,5 gewesen, Deadman. Und den habe ich auf Mubi gesehen.
Der Plattform, wo ihr alle 30, wo ihr nur 30 Tage eine Chance habt, einen Film zu gucken. Diese
Jein, in
Möglichkeit habt
unserer
ihr nur im Amazon
letzten.
Prime Schnellverkauf.
Letztes Mal, als wir über News geredet haben, da habe ich ja gesagt, dass wir, ja, okay, wir, die Mubi-Zuhörerschaft, nun auch die Möglichkeit von der klassischen Mediathek zusätzlich bei Mubi haben, bei denen manche Filme dann länger sind, bei denen sie die Exklusivrechte haben. Also es ist nicht mehr nur dieser 30-Tage-Service. Ja, willst du einen machen oder soll ich weiter?
Will ich einen. Nee, mach du bitte noch einen. Also ganz kurz, aber gab es nicht noch einen anderen Western-Film mit Johnny Depp, wo er aber einen Indianer oder so einen Einheimischen gespielt
Lone
hat?
Ranger von
Genau,
Disney,
Lone
ja.
Ranger,
Einer
ne?
der größten Flops von Disney der letzten 10 Jahre.
Krass. Warum war
Habe
der so
ich.
schlecht?
Erstens heißt es nicht nur, weil ein Film floppt an den Kinokassen, dass er schlecht war. Bestes Beispiel ist Blade Runner zum Beispiel. Der erste, der zweite lief auch nicht wirklich krass erfolgreich. Aber vor allem der erste, der war damals ein richtig dicker Flop und wurde aber dann über die Jahre zum Kultfilm und ist unter Kennern ja ein hochgeschätztes Meisterwerk. Also da gibt es keine direkte Korrelation. Und ich habe ihn nicht gesehen. Das ist die zweite Antwort, die ich dir geben kann.
Interessante zweite Antwort.
Es ist ein Film
Okay.
auf DVD, Blu-ray On Demand, 4K UHD Blu-ray etc. rausgekommen. Vielleicht auch auf Videokassette, aber ich glaube eigentlich nicht. Den habe ich mir gekauft. Einfach nur, weil eine Schauspielerin da mitspielt, die ich sehr mag. Ja, es handelt sich um den Film Bloodshot mit Vin Diesel. Ich,
Nice.
ja, es geht so.
Es geht
Der
so.
Film, ja. Ich meine, ich habe
Okay,
ja
ja,
gesagt,
hau raus, ja.
unterdurchschnittlich und auch selber unterdurchschnittlich bewertet der Film und auch auf Letterboxd sage und schreiben 2,3 Punkte. Hat von Kritikern wie David Hein zum Beispiel eine 4 von 10 bekommen, also 2 von 5
Oh.
Letterboxd-Punkten. vom Schreck von Kino Plus auch so viel. Ich glaube, Nerdkultur, also Marco Risch hat er ihn bewertet. Nee, hat er gar nicht gemacht. Dann habe ich das verwechselt. Es gibt noch viele Bewertungen, die noch schlechter sind. Aber
hast du gesagt von David Hein 4 Sterne?
4 von 10.
Ach so, ja, okay, weil ich habe gerade, ja, ich dachte, dass er dem 4 von 5 gegeben hat nach Mui.
Ja, und ich dachte, du hörst mir ja nicht zu.
Doch, tue ich.
Ich habe eine 5 von 10 gegeben. Der Film sieht stellenweise cool aus. Stellenweise sind die Ideen auch ganz cool. Es gibt 1, 2 Szenen, die sind cool. Vielleicht auch 3, 4. Aber je länger der Film geht, desto beschissener wird er eigentlich. Es gibt dann immer wieder so klassische Vin Diesel-Szenen, die man halt überall findet, wo er drin ist, dass er in irgendwelchen Muscle-Shirts seine kleinen Ärmchen zeigen muss. Also ich meine, sie sind jetzt nicht so klein, aber irgendwas kompensiert ja man sicher. Weil es ist furchtbar. Es ist halt wieder so eine Vin Diesel-Show. Darauf hatte ich keinen Bock. Ich hatte gehofft, dass ein paar Charaktere cool sind. Der Film ist immer ziemlich brutal, muss ich ihm zugutheißen. Und 1, 2 Charaktere sind ganz cool. Ich habe den Film halt primär wegen Isa Gonzalez geschaut. Ihre Rolle ist ein bisschen zu klein, oder sie hat eine coole Kampfszene, glaube ich, aber sie spielt ja auch so einen dämlichen Charakter auf eine bestimmte Art und Weise, denn ihr Charakter hat halt auch eine Verbesserung bekommen, wie alle anderen Charaktere. Er ist ja basically unsterblich und hat so Nanobots in sich, kann sich deswegen immer wieder heilen. Sie hat eine Lunge, die mechanisch ist quasi. Und deshalb kann sie in...
Bin ich schon neidisch, muss ich sagen. Dich auch schon mal.
Gibt es auch eine Szene, wo sie halt Rauchgranaten durch die Gegend wirft und alle sind dann am Husten und sie geht einfach straight durch. Und dann ist die Szene... Dann hat die Szene aber noch 10 Schnitte in sich und so. Und wird geschossen so von dem Kameramovement und von der Inszenierung, als wäre es eine Werbung für irgendwas. So Michael Bay Transformer-Style. Richtig furchtbar.
Nein.
Und dann gibt es eine Szene, ich weiß nicht, ob die den Charakter nicht verstanden kann oder ob das Skript da an der Stelle einfach einen Schlaganfall hatte. Denn es gibt eine Szene, da atmet sie schwer durch den Mund. Da bekommt sie durch den Mund keine Luft mehr. Und ich denke mal so, Mädel, warum atmest du durch den Mund? Sie hatte nämlich basically so einen Kreis auf der Brust, durch den sie atmet. Das ist der Ein- und Ausgang von ihrer mechanischen Lunge. Und dann gibt es eine Szene, da bekommt sie keine Luft und sie ist halt ganz realistisch, wie ein normaler Mensch, der normal atmen würde, machen so. Was ich nicht verstehe.
Ich war das erstopft oder so.
Ja, aber eigentlich.
Oder sie hat den BH getragen.
Ja, es ist schon. In der Szene wird quasi das deaktiviert von jemandem. Aber du kannst mir nicht sagen, dass sie durch beides atmet, Alter. Oder dass.
Wenn ihre Lunge deaktiviert wird, dann muss er wieder durch den Mund atmen.
Ja, aber ich glaube, so einfach funktioniert es nicht.
Anscheinend.
Weil entweder, du kannst ja auch nicht durch Mund und Nase gleichzeitig atmen. Oder? Ja.
Nee.
Eins wird immer abgedeckt. So, wenn sie jetzt durch ihre mechanische Lunge atmen müsste, dann müsste etwas ihre restliche Luftröhre abdecken. So. Und ich glaube nicht, dass das plötzlich aufgeht, wenn dieser Mechanismus deaktiviert wird.
Ja, dann verschließt er sich halt einfach. Also ich schätze mal, also als Notfallmechanismus würde ich das schon einbauen.
Es wird basically gehackt. Ihr fucking Cyborg-Shit, den sie im Körper hat, wird
nicht
gehackt.
Spoilern hier, hallo, es gibt vielleicht noch
Leute, ja, oder, die vorhin diesen Film. Vielleicht ist es auch gerade nur, als hätte ich das, nur damit du es verstehst. Und dann plötzlich... Es ist dämlich.
Okay, lass mal weitergehen.
Das Ende ist auch dämlich.
So Vin Diesel dämlich, oder?
Nee, da konnte er nicht viel dafür, aber...
Okay.
Also es gibt auch eine dämliche Szene, aber... Er hat halt vor allem im zweiten Akt so seine dummen Sprüche und so und ey, ich bin
Familie.
Vin Diesel. Ich bin geil und...
Hast du da auf Deutsch oder Englisch geschaut? Wahrscheinlich Englisch, ne?
Ganz normal. Auf Englisch, ja. Und es wird alles.
Ich sehe schon, okay. Der Film bringt jetzt gerade nicht so die positiven Vibes in unseren Podcast hier, die wir normalerweise eigentlich spreaden.
Die Menschen wollen Hass. Weißt du, lieber sollten sie sich gegen schlechte Filme richten als gegen irgendwelche Randgruppen. Hashtag hört unseren Jojo Rabbit Podcast.
Und da kommen wir auch schon zum nächsten Film, nämlich Jojo Rabbit. Hat es ja auch schon ganz kurz gesagt, hat mir beide gesehen, ist auch einer meiner zwei Filme, die ich gesehen habe.
Wir werden den aber nicht hier groß besprechen, weil wir haben eine extra XXL-Podcast-Folge gemacht, die an die 2 Stunden ging länger als der Film. Wir haben alles Mögliche reingepackt. Und ich hätte dem Film eine 10 von 10 gegeben.
Crazy. Ich bin mir noch immer unsicher, weiß gar nicht wo. Ja, ich bin noch immer bei einer 9 von 10. Wirklich eine geile Sache auf jeden Fall, die der Taika Waititi hinbekommen hat. Mischung aus Satire und Spaß, aber auch irgendwo ernst. Und der Film geht echt nochmal in andere Richtungen, wo man es echt nicht erwartet hat. Und ja, ich bin echt gespannt, was so Taika Waititi noch so in Zukunft produzieren wird. Besonders wenn solche
die Torfilm geht.
Wäre mal ganz cool.
Ja. Ich habe, wo wir gerade bei Thor waren, habe noch einen anderen Actionfilm geschaut. Der war besser als Bloodshot, muss ich sagen. Vor allem, weil der war richtig schön brutal. Der hatte genau die richtige Härte eines Actionfilms. Die Action war auch ganz cool. Und ich habe einen Traum, dass Maxi irgendwann einen Podcast aufnehmen wird, ohne übermüdet zu sein oder unter Sauerstoffmangel zu leiden.
Jetzt, wenn du es ansprichst, das hört jemand in der Tonspur, wenn ihr mir nicht kurz geht.
Ich höre das und es kam durchaus in der Vergangenheit schon vor, dass uns Leute angeschrieben haben und gefragt haben, warum du immer gähnst.
Grüße raus an Berg. Ich bin ein Typ, ich muss überstehen. Mein Städtisch ist aktuell nicht groß belegbar, weil ein Rasenmäher sonst im Hintergrund andauernd zu hören wäre.
Weil dein Tisch im Garten steht.
Ja. Ich arbeite immer vor einer Terrasse aus.
Hast gut, ich habe Extraction geschaut von Netflix mit Chris Hemsworth.
Nice. Und der Film, Tor.
Der macht einige Sachen richtig. Der ist schön brutal. Der hat ja, glaube ich, einen 18er Freigabe bekommen in Deutschland. Das macht echt Spaß. Der Film ist zwar zu lang, aber das macht Spaß. Dann kommt da so ein Skript, was im zweiten Akt einfach viel zu lang ist. Und es gibt unnötige Twists, wie in jeder B-Produktion, sage ich mal, weil die halt nicht wissen, was zu viel ist. Die haben keine guten Editor und Drehbuchautoren. Ansonsten eher Daumen hoch, war ich ein bisschen überrascht. Und es gibt vor allem eine Sequenz, die geht 20 Minuten, glaube ich, die sieht aus wie ein One-Shot. So. Wir hatten es ja auch schon bei 1917, dass es aussieht wie ein One-Shot und wir aber wissen, es gab ein paar Schnitte. Hier ist es jetzt nicht ganz so lang. Dafür ist es ungefähr so actiongeladen, wie ich das kaum in einem One-Shot gesehen habe. Hier fallen die Schnitte aber auf, die dazwischen drin sind, weil du immer wieder zwischen den einzelnen Set-Pieces oder sogar währenddessen, weil der One-Shot geht sogar durch eine Verfolgungsjagd, eine kleine, merkst du, dass die Kamera irgendwie so digital rüttelig gemacht worden ist und damit dir nicht auffällt, wenn sie quasi einen Schnitt dazwischen setzen und immer wieder so einen komischen Schwenker ganz schnell macht, so, okay, hier, bam, Schnitt und dann schwenken wir sie weiter und machen einfach weiter. Und dazwischen fügen wir es digital ein und so. Das verstehe ich nicht, da bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe nicht, wieso man sich so eine Aufgabe setzt, die man nicht erfüllen kann und dann macht man so halb und das ist so, als würde
if you don't go all the way, why go at all?
Ja, stell dir vor, du hast so ein Gemälde zu Hause hängen, so ein Picasso oder so und du bist ein 10-jähriger Junge und das wirfst du runter und dann ist da so ein Loch in der Mitte oder so, weil du hast es auf den Gartenzaun fallen lassen. Ja,
auf den Gartenzaun.
Ja, ich weiß nicht, wo du sonst irgendeinen Pfahl haben solltest oder so.
Im Garten?
Ja, wo die Bilder hängen, meine ich.
Genau, ja.
So, und deswegen ist das Bild im Arsch. Und dann denkst du dir als 10-jähriger Junge, okay, Mami und Daddy wird es nicht auffallen, ich male das einfach neu. Du bist aber nicht Pablo Picasso und dann probierst du es so, hängst es dahin und dann sehen deine Eltern, wow, er hat probiert, den Picasso zu machen, aber du siehst halt auch, dass er es absolut nicht geschafft hat. Und das ist so der One-Shot von Extraction zusammengefasst, würde ich behaupten. Ansonsten ein, zwei coole Action-Pieces, ja, und Chris Hemsworth taugt mir auch richtig in so einer Action-Rolle, weil er kann es. Das Schöne ist auch hier, dass wieder wie in John Wick müsste es auch ein Stuntman gewesen sein, der hier Regie geführt hat, das sieht man. Das ist sehr geil für mich, deswegen eine 6 von 10, aber eben dieses, man wollte zu viel, Skript ist zu lang und zu verknotet stellenweise und es werden unnötig Konflikte plötzlich reingeworfen, als hättest du so eine Serie, die du von 8 auf 10 Folgen streckst, weil der Sender sagt, nee, wir wollen das 10 Wochen lang haben. Dann kommt so ein Subplot rein, der eigentlich nicht rein müsste, habe ich so das Gefühl.
Okay, da ganz kurz, hast du zufällig irgendwie mehr Infos eigentlich über den Kontext? Also weil von wem wurde es jetzt produziert? Netflix, oder? Ja. War das, oder? Ja. Okay, weil zufällig, wie es dazu kam, dass die gesagt haben, hey, wir möchten genau Chris Hemsworth haben, weil der ist ja mittlerweile echt ein heftig bezahlter Schauspieler und nimmt wahrscheinlich auch gute Summen dafür, dass er halt on screen dann ist. War das mehr vielleicht so ein Leidenschaftsprojekt, oder?
Chris Hemsworth hat auch, also insgesamt alle Schauspieler, zum Beispiel in dem Film, den wir zu meinem Geburtstag besprochen hatten, vor gutem Monat, hier Bad Hamster Theory.
Alles Jahren, gute Nachträge.
Da hat keiner viel genommen. Und ich glaube, Chris Hemsworth insgesamt nimmt nicht so viel jetzt im Durchschnitt. Und die Sache ist, das ist ein Stunt-Double, der auch mit ihm, glaube ich, für Avengers zusammengearbeitet hat. Und ich schätze mal, dass es dann so eine Freundschaftssache war. Und ich glaube auch, jetzt muss ich aber nachschauen, dass die Russos das mitproduziert haben hier.
Ah, okay.
Vielleicht ist es sogar der Stuntman von Chris Hemsworth gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, die kannten sich schon. Der wollte das machen und ja, Sam Hargrave heißt der Regisseur, der eben, ja, der sieht auch ganz grob wie Hemsworth aus, jetzt so von aus dem Augenwinkel mal kurz drüber geschaut, also könnte gutes Stunt-Double gewesen so sein.
Chris Hemsworth und auf Wish bestellt.
Keine Werbung für Kackseiten wie Wish. In Endgame zum Beispiel hat Sam Hargrave mitgespielt. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es halt ein Stunt-Double war. Und Studios waren AGBO. Ja, das müsste das Studio von den Russos sein, was da mitgemacht hat. Und ich weiß jetzt auch nicht, so krass habe ich mich jetzt nicht informiert, ob Netflix den auch in Auftrag gegeben hat oder ob sie dann halt gesagt haben, den kaufen wir ein. Es gibt ja beides. Netflix sagt ja zum Beispiel sowas wie Stranger Things, wir machen das jetzt. Oder auch so Sachen wie Lucifer, das kaufen sie halt auf irgendwann. Und vielleicht war es auch so bei Extraction.
Okay.
Ja, dann mache ich den nächsten.
Gerne.
Was habe ich denn so? Ich hab noch ein paar Actionfilme. Ich habe jetzt ja auch endlich Upgrade geschaut.
Oh ja, das ist ein geiler Film. Den wir ebenfalls genannt hatten als Filmempfehlung in dem Live-Podcast von Steven Spielberg. Da also gerne mal reinschauen. Ja. Wenn ihr die Reaktion von den Jungs erfahren möchtet, weil ihr die gezeigt haben, als ich Upgrade in den Raum geschossen habe.
Und wir waren natürlich wieder geschmacklos wie immer mit Fragen, die wir gestellt haben.
Ja.
Und diesmal sogar Maxi. Upgrade. Ich will eigentlich jetzt nicht groß was spoilern. Aber ich war ja überrascht stellenweise, wie, wo, was, warum. Vor allem, dass der Cyberpunk-Anteil doch so groß ist und dadurch, dass ich eh schon ein bisschen im Hype für Cyberpunk 2077 bin, wo es ja letztens auch nochmal einen kleinen Livestream kam mit neuen Features und so, habe ich das in dem Moment richtig gefeiert. Und vor allem die Ideen, die sie da haben, fand ich sehr cool. Das Design war ja sowieso überragend. Die Kameraführung ist ja eh exzellent. Technisch war das alles sehr geil. Auch die Kampfszenen heftiger, als ich gedacht habe.
Ja, besonders mit dem Messer, Alter, ne?
Ja, der Kieferspalter.
Ja.
Er schaut sich unbedingt mal an. Und du hast ja schon mal erklärt, auch gestern hast du es ja auch nochmal erklärt im Live-Podcast, wie die das gemacht haben. Sie haben, hört in der letzten Filmtagebuch-Folge oder im Live-Podcast rein.
Genau, ja, ist wirklich ein Film, der leider echt untergegangen ist.
Ja, aber was heißt, er ist auch so untergegangen? Ich weiß nicht, ob er wirklich untergegangen ist. Ich meine, Blade Runner 2049 geht unter, der wird angepriesen und dann gehen nicht genügend Leute rein. Aber das ist ja ein Film, der nicht mal im Kino lief. Das ist nehmen wir mal an, du bist ein Künstler und zeichnest so gut wie Picasso, aber du bist halt ein 5-Jähriger und hast kein Marketing und Leute kennen dich nicht. Ich weiß nicht, gehst du dann wirklich unter oder schaffst du es nur nicht nach oben?
Ja, okay, Endergebnis ist gleich, du bist noch immer unten.
Ja, aber du bist nicht gefallen, du bist quasi nicht von oben nach unten gewandert, was so das Untergehen noch hat.
Naja, aber ich meine, man hat probiert, nach oben zu gehen und dann hat es aber nicht geschafft, dann geht man wieder unter.
Wenn man nicht im Kino läuft, dann probierst du jetzt nicht unbedingt die Massen zu erreichen.
Apropos Massen, also ich hatte auf jeden Fall massiv viel Spaß bei dem Film. War wirklich geil, besonders mit einem echt coolen Ende, muss ich sagen.
Nee, ich finde das Ende nicht cool.
Was?
Das ist mein größter Kritikpunkt.
Warum nicht? Okay, dann wollen wir ganz kurz Spoiler nee, nicht mehr. Machen wir dann in der Schachrunde. Apropos Schach, wir können uns
neben Letterboxd... Doch, wir können gerne hier kurz spoilern für eine Minute in etwa.
Okay. Ihr habt eine Minute Zeit,
wenn ihr das Ende nicht... Ich möchte aber nur wirklich auf diesen einen Fakt eingehen. Der Rest, ansonsten gibt es noch andere Sachen im Film, auf die man sich freuen kann und die passieren. Aber dass das Ding am Ende komplett übernimmt, finde ich, war 0,815.
Warte, also ganz kurz, die Minute gilt dann übrigens ab jetzt.
Jetzt habe ich schon angefangen. Dass der Bot übernimmt, war 0815, finde ich. Das war einfach, das ist immer das Gleiche. Am Ende siegt Skynet. Bam. Am Ende übernimmt die Maschine den Menschen und sie ist böse.
Ich hatte es gar nicht gesehen, Alter, muss ich sagen. Habe ich dafür noch zu wenig geschaut, aber ich muss sagen, ich...
Du hast noch nie gesehen, dass in einem Technologiefilm oder in einer Sache, in der Menschen mit Maschinen zusammenarbeiten oder in der generell Vertrauen herrscht, dass dann ein Nebencharakter oder jemand, der einem hilft, dann doch der Böse ist und besiegt ihn dann oder halt, je nachdem, welche Freigabe.
Also das war ja quasi dann eigentlich mehr ein dunkles Ende, also ein unhappy Ending und die solche Filme bin ich ja nicht gewohnt und schaue sie nicht.
Noch 10 Sekunden. Aber generell, dass eben so eine Weiterentwicklung, so ein irgendwas den Host übernimmt, ist ja nichts Neues. Das ist jeder
Zombie-Film. Okay, ist vorbei, guten Tag, hallo. Die Minute ist wieder vorbei.
Das ist halt eine Entwicklung, nicht mal unbedingt gegen Ende in anderen Filmen, aber auch sonst findest du es einfach viel zu häufig. Das ist...
Okay, finde ich nicht.
Wie findest du
nicht? Ich finde es nicht so. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu der spoilerfreien Zone. Die hat das Video übergenommen. Max macht es hiermit wieder eingeschränkt. Max, du bist wie Dormammu. Nicht in meiner Dimension hast du hier.
Ja, trotzdem bin ich ein Gott. Fertig.
Und wirst gemotion captured von Benedict Cumberbatch.
So cool. Nee, ich bin Benedict Cumberbatch. In dieser Dimension.
Achso, okay.
Weißt du, ich bin Dr. Manhattan und ich bin da kein blauer Mann mit Dödel, den ich schwingen lassen kann in dieser Dimension, sondern mein Footprint in dieser Dimension ist der Benedict Cumberbatch.
Easy schon, okay. Gut, dann würde ich sagen, mache ich gleich einfach mal weiter mit dem nächsten Film, den ich geschaut habe, ja. Und zwar an einem ganz schönen Abend haben meine Freundin und ich hingesetzt und haben uns dann überlegt, so, was schauen wir denn jetzt? Wir wollen unbedingt heute einen Film schauen. Und meine Freundin ist ja, wie vielleicht schon mehrere mittlerweile mitbekommen haben, eine sehr begeisterte Disney-Prinzessin-Schauerin oder generell Disney-Filme. Und dann haben wir uns gedacht, okay, dann gehen wir einfach mal wieder zurück zu The Basics und haben uns mal geschaut, welche alten Disney-Filme gibt. Und dann haben wir uns Aladdin angeschaut, aber die Comic-Version ist aus 1992 und die haben wir auf Deutsch angeschaut, weil da nochmal mehr Erinnerungen für meine Freunde und mich drin waren. Wir uns ist bewusst, dass die englische Stimme von Robin Williams, also von den Genie, dass der da den Genie spricht. Ja.
Was ja? Nein.
War ein richtig geiler Film. Ich muss sagen, ich hatte ihn, glaube ich, früher mal geschaut. Ich kann mich aber echt nicht mehr groß dran erinnern. Und ich hatte so viel Spaß. Also es war dieser Disney-Humor aus Königreich für ein Lama. Das ist genau der Humor, der mich so hat. Wie beispielsweise bei hier Königreich für ein Lama. War dieses, der Mann bei der Bar. Der hat nicht gezahlt. Und dann geht er wieder schlafen. Obwohl er halt eigentlich der verdächtigte Mann war. Aber ja, fand ich sehr cool. Und Aladdin war hier genauso ein bisschen klischeehaft. Ich meine, Disney sorgt ja eigentlich so ein bisschen für die meisten Klischees auch irgendwo. War aber richtig geil. Besonders Genie habe ich hier richtig gefeiert.
Sie sorgen nicht für die meisten Klischees, sie greifen sie auf, weil das ist, was die Masse kennt.
Ich dachte, das wurde erst dadurch erst richtig etabliert durch Disney.
Klischee ist.
Ja. Teilweise nicht alle natürlich.
Ich glaube nicht, dass Disney unsere Kultur shaped, sondern ich glaube, dass sie einfach das nehmen, was das Einfachste ist, nämlich mit dem Strom mitzuschwimmen.
Ja. Okay. Auf jeden Fall, der Film hat richtig Spaß gemacht und wir waren dann auch sehr. Hier, okay, Max, gibt es von Aladdin einen zweiten Teil?
Es gibt von allen möglichen Filmen einen zweiten Teil. Irgendwo geistert wahrscheinlich einer rum. Ich meine, es gibt einen Film, das ist Titanic 2. Also ich habe meinen Glauben an die Menschheit verloren gehabt.
Ja, okay, auf jeden Fall. Ich war sehr überrascht, dass es einfach Aladdin 2 gibt und noch überrascht, als ich gesehen habe, dass Aladdin Teil 3 gibt.
Ja, ich meine, also jetzt frage ich mich, wie das ausschaut. Aber es gibt ja aber auch von König der Löwen Teil 3 und das ist einfach nur noch Timon und Pumbas Abenteuer. Da packst du einfach nur König der Löwen Teil 3 hin, damit es sich besser verkauft.
Ja, aber in diesem Fall ist es wirklich das. Also wir haben uns auch die Trailer angeschaut. Ja, aber dann haben wir uns gerade noch andere so Disney-Filme mal so durchgeschaut und das ist echt crazy, weil, da kamen noch so viele, also wir sind auch so viele andere alte Filme gestoßen, wie 101 Dalmatiner, Schneewittchen, Cinderella, wo es teilweise auch echt super viele, ne, Pocahontas, Mulan und so, und da gibt es ja so viele zweite Teile, das ist echt krass. Aber ja.
Ja, aber auch eine Sache, die ich schon damals als Kind nicht verstanden konnte bei so einem zweiten Teil, war Tarzan 2. Weil das war dann Sequel. Ein Prequel, my bad. Und ich finde es schwierig, mein Red Dead Redemption 2, das Videospiel liebe ich auch und das heißt auch Red Dead Redemption 2 und spielt davor. Ich finde es komisch, wenn du etwas Teil 2 nennst, es erzählt dann aber eine Vorgeschichte oder eine Zwischengeschichte. Finde ich komisch.
Ja, und wo wir dann auf, was ich auf jeden Fall auch nochmal sagen wollte, ist, wir sind dann auf einen anderen Film gestoßen, der so relativ etabliert schon ist, und zwar, warte, muss man ganz kurz schauen, war das der hier schon? Ja, okay, da müssen wir nochmal ein bisschen vorher. Also wir hatten ja auch damals ja Robin Hood geschaut und rat mal aus, Peter Pan, rat mal aus welchem Jahr der ist, weil ich das nicht damals schon gefragt habe. Also der Zeichentrick Peter Pan.
67.
53. Also die gehen teilweise so früh zurück, beispielsweise auch hier Walt Disney ist genau Cinderella, ist auch super bekannt noch, der ist aus 1950 und
ist nicht Schneewittchen das erste
gewesen? Ja, genau, Schneewittchen, genau, das suche ich gerade, aber die haben hier ein ganz anderes Cover. Das ist aus 1900, ich glaube 43 rum. Also ich meine, ich gucke halt hier auf Letterboxd nach anderen. Aber wie gesagt, die waren teilweise so früh dran, das ist ja der Wahnsinn. Also das hat mich echt erstaunt, dass die schon so lange da sind, auch der teilweise während Kriegszeiten so am Start waren.
Von der Production. Ja, es gab auch früher, als Disney noch nicht so auf politische Korrektheit gemacht hat, gab es auch ein Cartoon quasi über die Nazis und Hitler mit Donald Duck. Da trägt er eine Nazi-Armbinde, er hat eine Kuckucksuhr, die Heil ruft und solche Sachen.
Ja, stimmt, ja, ich entsinne mich an sowas, ja.
Das ist echt crazy, was Disney damals schon gemacht hat. Ich meine, das war basically Satire. Und dann haben sie Animationen revolutioniert, ja.
Ja. Und was wir auch in Betracht gezogen haben, war Robin Hood zu schauen aus 1973 mit dem Fuchs. Mann, den hätte ich auch so gerne geschaut, einfach nur, weil da sind so, also da haben wir gleich so ganz kurz reingeschaut. Und du hast ihm sogar 4 Sterne gegeben, ich sehe schon. Muss ich echt nochmal schauen. Also ich habe ihn gleich schon 3-4 Mal geschaut, aber ich kann mich nicht ganz dran erinnern. Das ist,
glaube ich, der einzige Robin Hood, den man überhaupt braucht.
Ich glaube auch. Nicht mit wie heißt der?
Den habe ich nicht gesehen, dazu kann ich mich nicht äußern. Fertig.
Okay. Ich wollte gerade Tyler Mason sagen, aber ist was anderes. Okay.
Er ist übrigens Taylor Mason, ja, nicht Tyler.
Oh, okay.
Wir reden über einen Billions-Charakter übrigens, für Leute, die es nicht wissen.
Ah, nicht spoilern, was ich sonst noch so geguckt habe.
Ja, aber das machen wir in einer externen Folge doch eh. Und ich weiß übrigens, glaube ich, was du im Kopf hattest, was du auch noch hier besprechen wolltest, nämlich den Film Richard Jewell, den wir beide gesehen haben. Den haben wir beide in einer Pressevorführung gesehen, vor mehr als 3 Monaten. Der sollte im März, war es glaube ich noch, oder April rauskommen. Und es war dann die erste Woche, in der dann die Kinos verschoben haben, zugemacht haben etc. Und dann wurde er verschoben. Und der läuft ab jetzt teilweise sogar schon in manchen Kinos. Offizieller Start dürfte diesen Donnerstag sein. Willst du die Formalia zu dem Film klären? Soll ich sie
machen? Ja, gerne. Also hier erstmal ein bisschen mehr Begeisterung, weil das war unsere allererste Pressevorführung, wo wir teilgenommen haben. Ja, wir sind offiziell Celebrities, ja.
Deine.
Goldener Teppich. Willkommen.
Digga, wir sind Journalisten, wenn überhaupt.
Nee, ich war auf jeden Fall verwirrt. Also ich war da echt dankbar dafür, die Möglichkeit, dass wir den dafür schauen durften. Deswegen ja nochmal danke, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben. Ja. Und
jetzt hast du aber auch die Pflicht, ihn zu kritisieren.
Achso, ja, nee, alles perfekt. Spaß. Nee, also, wie gesagt, Richard Jewell. Für die Leute, die es nicht, für die erstmal nicht wissen, worum es geht.
Von wem ist der Film?
Von, fuck, warte, ist mir gar nicht sein Name entfallen. Das ist ein relativ legendärer Schauspieler und Regisseur.
Relativ legendär. Ich würde dich gerne sehen, dass du in so einem so einem Loot-Shooter oder so wie Destiny oder generell so einem MMO oder RPG-Game so die Seltenheitsgrade bestimmt und dann heißt es so relativ häufig oder relativ epische Waffe.
Okay, auf jeden Fall Clint Eastwood, genau, hier kennt man auf jeden Fall und der hat ihn hier produziert. Und Richard Jewell geht eben um Richard Jewell, welcher ein Security-Mann ist, welcher bei den Boston Olympischen Spielen da eben bei einem Konzert aufgepasst hat und findet dann aber...
Atlanta? Atlanta?
Weiß nicht, Boston?
Nee, Atlanta.
Entschuldigung, da habe ich das echt verwechselt. Atlanta, wo der da quasi bei einem Konzert aufpasst. Und bei dem Konzert fällt ihm dann aber ein sehr verdächtiger Rucksack auf, was er damals, haben wir so ein bisschen so Achtung Bombe, so immer so ein ganz gefährlich war. Und dann ruft er da eben seine Kollegen, er selber ist ja kein Polizist. So. Ja, noch immer. Mein Gott, hör doch auf, die ganze
Zeit zu verbessern. Du wirkst so unbeholfen.
Ja, und ich probiere doch, mir fehlen einfach heute ein bisschen die Worte. Ja, und letztendlich, ja, explodiert dann alles. Und dadurch, dass er aber... Ja, nicht alles, aber... Mein Gott, mach du bitte.
Kleiner Einschub. Ich habe hier eine Stellenausschreibung als Podcast-Co-Host für euch. Wenn ihr 3 Sätze sein könnt, seid ihr eingestellt. Und wenn ihr pünktlich zu dem Podcast erscheint und sie nicht tagelang verschiebt. Okay, gut, Spaß beiseite. Er kann immerhin den Leuten eben signalisieren, dass sie Abstand halten sollen und dann explodiert das Ganze. Und es sterben trotzdem ein paar Leute. Trotzdem wird er gefeiert als Held, weil ohne ihn wären da 100 Leute drum gestanden direkt um die Bombe. Und es wären sicherlich mehr Leute daran gestorben. Er wird aber nicht lange nur als Held gefeiert, was ja eh schon mal eine interessante Geschichte wäre, wie halt ein Zivilist beziehungsweise einfach ein Security-Typ, den sonst keine Sau kennt, zum nationalen Helden wird. Nein, das Besondere an der Geschichte ist, dass er irgendwann auch ins Visier der Fahndung gerät, denn er ist ein spezieller Typ, der Richard Jewell gewesen. Und es soll auch relativ nah seine Darstellung an der Realität sein. Er war ja jemand, der manchmal komische Fragen gestellt haben. In verschiedenen Jobs, die er vorher hatte, vor diesem Security-Job, wurde er gefeuert. Es wurde, sein alter Arbeitgeber hat auch sich beim FBI gemeldet und hat gesagt, er findet sein Verhalten merkwürdig. Und wenn man dann eben in Verbindung mit so einem Anschlag ist, dann sammelt man nicht gerade Pluspunkte beim amerikanischen Staat. Deswegen gerät er dann ins Visier des FBIs, aber auch der Medien und ist nicht nur ein Held, sondern vielleicht auch der Täter im öffentlichen Blickwinkel. Und wir verfolgen ihn dann und seine Mutter, die auch sehr darunter leiden muss, er lebt bei seiner Mutter, wie die Öffentlichkeit und eben der Staat sie verfolgen und ihr Leben eigentlich komplett zerstören. Das Schöne ist aber, er hat noch so einen Freund aus seiner früheren Zeit, nämlich ein Anwalt, gespielt von dem großartigen Sam Rockwell, der ihm dann hilft und ihn aus allen möglichen Situationen rettet. Maxi, bist du noch da?
Ich bin auch da, ja, und ich höre ganz entspannt deiner lieblichen Stimme zu.
Wenn ihr Maxi sehen könntet,
ja, es ist halt alles sehen, basiert auf einer wahren Geschichte. Das darf man halt nicht vergessen, dass das halt wirklich alles so ähnlich passiert ist. Und ja, wir... Ist einfach auch mal eine ganz andere Sichtweise zu sehen, wie halt dann plötzlich das FBI, was da quasi sich halt schon irgendwo auf natürlich dem Ganzen nachgehen möchte, hat einfach sich... Das ist was runtergefallen. So, sich so sehr halt auf diese eine Persona verkrampft, einfach nur, weil halt quasi sie es selber wahrhaben möchten, dass er es ist. Und besonders halt eine Unterstützung auch von den Medien, und das sieht man halt sehr, sehr stark wie die Mädchen.
Kein Kommentar.
Wie die Medien hier halt super viel dazu beitragen können, wirklich da so ein Leben halt zu zerstören. Letztendlich auch danach, haben wir dann eben auch ganz am Ende vom Film dann eben erfahren, dass er halt auch nicht mehr lange dann durchgehalten hat. Er hat dann, glaube ich, einen Herzinfarkt, glaube ich, bekommen, ne?
Ja, hätte ich auch von der Ferndiagnose prophezeit.
Ja,
ich meine, bisschen auch. Der war ja, also nicht nur im Film, sondern auch in echt war das ja ein sehr dicker Mensch.
Genau, ja.
Kein Bodyshaming hier, aber es hat ihn halt umgebracht.
Ja. Wir sagen nicht, dick ist nicht hässlich, sondern dick ist einfach nur ungesund. Ja. Kümmert euch um eure Gesundheit. Okay, wie auch immer. Wie gesagt, wie finden wir den Film? Also, ich muss sagen, dadurch, dass das... Ich wusste schon, dass ich mich da so ein bisschen Richtung Drama einstellen kann. Also wird es halt nicht so der typische Happy End Superheldenfilm, wie ich es halt quasi immer so gewohnt bin.
Aber
es wir hatten halt hier wirklich ein. Ja, Spoiler? Okay. Und
deswegen fand ich den Film wirklich. Sorry. Es ist ein Film, der auf der Realität beruht. Also du kannst auch nicht, wenn wir jetzt einen Kriegsfilm besprechen würden und es geht um den Konflikt, weiß nicht, Nazi-Deutschland gegen die Alliierten und ich sage, am Ende gewinnen die Alliierten, dann sagst du auch nicht Spoiler. Spoiler, der Zweite Weltkrieg ist vorbei.
Wir haben verloren, leider.
Wir nicht.
2-1 haben wir verloren. 4-0 haben wir verloren. Schwarz. Ja?
Ich bin sprachlos. Mach mit deinem Verdict weiter, sorry.
Gut, also mir persönlich hat der Film wirklich echt Spaß gemacht. Das war sowohl, finde ich, von der Szenerie, die fand ich hier wirklich besonders gut. John Hamm spielte hier ebenfalls hier das ganze FBI und einfach wie damals alles aussah, auch von den FBI, von den Verhörräumen und so.
FBI. FBI, FBI Low, FBI Weed High. Schwarz. Er spielt einen Arsch.
War einfach alles wirklich mega und besonders, was mich hier sehr erstaunt hat, war der Schauspieler selber, Richard Jewell.
Walter Hauser, meinst du, oder?
Paul Walter Hauser, der hier, finde ich, einen super Job gespielt hat, diesen irgendwo unschuldigen, aber auch ein bisschen überengagierten und auch teilweise nervigen Richard Jewell eben zu spielen. Und ich finde, man hat den das Ganze super gut abgekauft und ich meine, Sam Rockwell war halt wirklich hier ein geiler Typ, also
kann man nicht groß sagen. Typ, außer man gibt ihm nicht genügend Platz wie in Iron Man 2.
Ja.
Gut.
Weiter geht's.
Ja, das, was mich erstaunt hat, obwohl es ja irgendwo klar sein musste, war, John Hamm als so ein richtiges Arschloch zu sehen. Ich bin ihn gewohnt aus so Filmen wie Dingens, gerade vor noch nach Bad Times at the El Royale. Im Baby Driver finde ich ihn, ist er, ich meine, okay, er ist jetzt auch nicht so ein Mr. Nice Guy, aber er hat zumindest einen konkurrenten Charakter, den man irgendwo verstehen kann. Und hier ist er halt einfach nur so ein dreckiges Bürokratie und alles ist immer, muss immer negativ betrachtet werden, Arschloch, finde ich. Und da musste ich schon echt.
Ich finde, solche kämpfen. Rollen spielt er öfters. Also ich weiß ja, aber ich habe bisher John Hamm in keiner sympathischen Rolle gesehen.
Ja, du hast John Hamm wahrscheinlich... Was ist mit Bad Times at the El Royale?
Wo war der da? Da war ja auch so dieser aufdringliche Staubsaugerverkäufer.
Ja, aber er war doch trotzdem nett.
Ich fand den so aufdringlich.
Und ich meine, er
ich konnte ihm nicht trauen.
Trifft ja aber auch eine sehr menschliche Entscheidung. Das ist so, er spielt ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er hier spielt. Hier ist ja jemand, der die Auflagen befolgt von irgendwelchen Obrigkeiten und da ist er halt so ein netter Mensch. Ohne in Spoiler-Territorium zu geraten. Egal.
Okay, aber dann auf jeden Fall, ja, ich meine, in wie heißt das hier nochmal? Madman? Madman spielt ja also auch nicht den Sympathisanten.
Wie viele Folgen Madman hast du gesehen?
Ich glaube 5.
Ja, 5 von 70.
Jemand, der seine Frau betrügt, ist schon mal nicht so ein cooler Typ.
Was heißt denn, er betrügt seine Frau?
Ja, das vielleicht findet ihr eine offene Beziehung, aber ich glaube nicht, ja.
So wie die Frau darunter leidet. Das ist in den 60er Jahren, das war ganz normal.
Das war ganz normal.
Hast du mal seine Frau gesehen, wie nervig die ist in Mad Men? Also sorry.
Dann natürlich noch Buddy und da war es auch nicht der Sympathisant.
Was? Buddy ist eigentlich nur Baby Driver, bloß ein älter.
Aber bitte, bitte,
es ist okay.
Gut, weiter geht's.
Vor allem, er heißt Buddy, er ist der Buddy für Baby, bis ans Ende, Betonung auf bis ans Ende. Da kann man jetzt verschiedene Sachen sehen, wer weiß, wer es gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Ist er ja auch der Buddy für Baby. Ich meine, wenn Griff irgendwelche dummen Kommentare macht oder Bats, dann ist Buddy eigentlich in der Regel auf Babys Seite.
Auf Babys.
Ja.
Okay, gut, ja.
Wie soll ich ihn sonst nennen?
Alles gut. Enzo. Er ist Enzo.
Okay, weiter geht's.
Du hast noch ein paar Filme.
Nee, ich würde gerne auch noch was zu Richard Jewell sagen, denn mein Highlight persönlich neben Sam Rockwell und Paul Walter Hauser war Olivia Wilde.
Mhm.
Ihr Charakter ist der größte Kritikpunkt für viele und ich verstehe auch, dass er ein bisschen flach ist. Und es beschweren sich auch Leute, dass sie eben nicht korrekt dargestellt wird historisch. Sie spielt es aber perfekt. Das ist das, was ich sehe. Da gebe ich ihr keine Schuld, sondern eher vielleicht ein Drehbuch da eine Schwäche, weil ihre Entwicklung ab einem gewissen Punkt ist ein bisschen drastisch.
Mhm, ja.
Und wird auch jetzt nicht befriedigend aufgelöst, sondern das entwickelt sich in eine Richtung. Dann gibt es vielleicht einen Einschnitt, vielleicht auch nicht. Erfahrt selbst im Kino. Und dann wird es einfach so lose losgelassen, finde ich. Ich finde, es wird nicht perfekt irgendwie zu Ende geführt. Sondern es wird dann,
das stimmt,
das hängt dann so ein bisschen. Und es passiert ein bisschen plötzlich eben und ihr Verhalten davor ist ein bisschen einseitig. Ich verstehe sie aber irgendwo auch. Vor allem symbolisiert sie halt ja auch die Medien, genau wie John Hamm halt eben das FBI symbolisiert. Und der ist übrigens auch historisch gesehen eine Mischung aus verschiedenen Charakteren. Es gab diesen John Hamm-Charakter nicht so eindeutig.
John Hamm gab's nie. Bam, bam. Wer dann? Ja.
Wie sie es aber spielt, ist hervorragend und ich habe halt Olivia Wilde länger nicht mehr cool. So cool stark gesehen, finde ich. Ansonsten muss ich sagen, der Film, ich fand ihn auch ziemlich gut. Auf jeden Fall eine 7,5. Ist auch schon halt ein bisschen her. Aber auf jeden Fall eine 7,5, was ich halt noch kritisieren muss, neben eben der Charakterentwicklung, dass es ein bisschen plötzlich ist. Der Film hat ein paar Längen, muss ich sagen. Er hat aber wunderbare Momente, auch in manchen Momenten ist er halt eben eher witzig als dieses Drama. In anderen ist er vielleicht auch wirklich kurz, hat er Anleihen zu einem Thriller, ist sehr plötzlich und es passiert was so, vor allem gegen Anfang mit der Bombe halt. Er erfüllt manchmal nicht die Erwartungen. Es gibt eine schöne Szene, da stellt jemand einen Rucksack ab und wir wissen halt, es geht hier um den Bombenanschlag und wir denken so, ey, ist das jetzt der Täter? Der holt gerade nur jemand Bier aus seinem Rucksack. Das ist inszenatorisch richtig, richtig gut, was Clint Eastwood da macht. Und ich muss aber sagen, das erwarte ich auch bei so einem Meister. Was ich dann aber auch wieder kritisieren muss, was ich auch ein bisschen erwarte, da ist so ein bisschen Patriotismus, der immer mit drin ist bei Clint Eastwood. Und es gibt halt natürlich Einstellungen, wie die amerikanische Fahne irgendwo weht. Hängt jetzt nicht so die ganze Zeit mir im Gesicht. Was ich da aber noch in Anführungszeichen kritisieren muss, es gibt eine Szene, weil auch Teil der Handlung ist, es wird gesagt, er hatte einen Komplizen, Richard Jewell, und das ist ein minimaler Spoiler. Ist jetzt nicht so wichtig. Und es wird gesagt, dass es eben sein homosexueller Freund ist. Und dann fällt halt so eine Line so, was? Sie attackieren mich? Ey, ich verstehe zwar, dass sie sagen, ich bin der Täter oder so, aber sie dürfen nicht sagen, ich bin homosexuell. Und ich meine, vielleicht ist es eine originale Aussage von Richard Jewell, dass er halt auf jeden Fall nicht als Homosexuell angesehen wird. Was hat so eine gewisse.
War, wann war das? 70er? 60er oder so?
90er.
Entschuldigung, 90er. Dass das nochmal da vielleicht ein bisschen eine andere Zeit war. Ich weiß nicht, wann Gay
Rights. Ja, ich meine, in Amerika ist es generell schwierig, aber ich weiß halt nicht. Ich bin mir halt nicht mehr ganz sicher, wie es kommentiert wird in dem Film, und ich sehe das halt schwierig, weil wenn unser Protagonist solche Sachen sagt, dann ist es ja so eigentlich der Leitfaden, der uns durch den Film führt. Und wenn ein Protagonist fragwürdige Dinge tut, dann zählt es ja mit zur Aussage von unserem Film. Ich meine, die Aussage des Films ist ja eigentlich, auch wenn die Menschen dich dafür hassen oder judgen, solltest du das Richtige tun und solche Geschichten, ja. Aber wenn dann eben solche Sätze fallen, finde ich das ein bisschen schwierig und man muss immerhin darüber reden. Weil Clint Eastwood hat ja auch so eine Vergangenheit politisch, die manchmal ein bisschen wirr ist und er auch schon Aussagen getätigt hat, von denen er auch wieder Distanz genommen hat. Er hat sich ja auch am Anfang zum Beispiel für Trump eingesetzt, jetzt tut das glaube ich nicht mehr. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, wie, was, wo, wann. Und dass dann halt solche kleinen Sachen in so einem Film fallen, ist halt ein bisschen kontrovers in meinen Augen. Weil es impliziert ja zumindest so eine latente Homophobie.
Ja, das stimmt.
Aber abschließend, das ist ja nur eine Kleinigkeit, abschließend, wie gesagt, ein guter Film. Schaut ihn euch gerne an, wenn ihr auf so historisches, wahres Zeug steht. Oder sehr eigentlich, wenn ihr mal wieder Bock aufs Kino habt, weil so viel Auswahl gibt es ja gerade nicht.
Leider nicht. Außer in manchen Filmen könnt ihr wieder alte Filme von Christopher Nolan anschauen, wenn man es rechtzeitig bucht.
Jetzt habe ich auch endlich hier parallel mal bei Letterboxd die Sterne gegeben. Ich hatte den ja nicht bewertet, weil wir hatten ja gesagt, dass wir den Podcast droppen und jetzt habe ich es mal rausgesucht. Am 5. März haben wir den gesehen. Gut. Easy. Nach Upgrade habe ich noch einen Actionfilm geschaut. Ein Film, der Anfang des Jahres ins Kino kam, der jetzt auch nochmal im Kino lief, und ich glaube, hätte ich das gewusst, hätte ich mir den lieber im Kino angeschaut, weil Actionfilme sind ja so ein Genre, was man sich immer im Kino anschauen sollte, weil selbst wenn er nicht so geil ist, hat er meist geile Action. Und ich habe mir den neuen Bad Boys Film angeschaut. Und muss sagen, ich war warum?
Wie kam es dazu?
Mein Vater wollte sich den anschauen und da habe ich nicht nein gesagt.
Okay.
Und ich meine, die Bad Boys Filme, ich schau mal, was sie für eine Bewertung auf Letterboxd haben, aber das waren die Filme, mit denen Michael Bay berühmt geworden ist. Und es waren jetzt, zumindest der erste war, glaube ich, einer der ersten Filme von Michael Bay. Danach ist er ja in Größenwahn verfallen. Sie haben mittelmäßige Bewertungen, aber ich meine, es ist klar, dass es kein Sicario ist oder so, oder ein Apocalypse Now, wo du halt Action und eine krasse Story hast, oder ein Blade Runner. Sondern es ist halt ein reiner Actionfilm. Ich muss aber sagen, der Film macht auch von der Story her ganz interessante Entscheidungen. Er spielt halt ein bisschen später. Und ich finde, der Film hat eine schöne Balance zwischen Action, Comedy und aber auch ein paar ernsteren Momenten. Die Antagonisten werden von keinen guten Schauspielern gespielt. Das ist mein größter Kritikpunkt. Es gibt eine Antagonistin, das ist eine Frau in dem Film, die ein bisschen mit der Vergangenheit zu tun hat, und mehr spoilere ich jetzt nicht. Von Will Smith Charakter, der Mike Laurie heißt. Ich finde, das ist keine gute Schauspielerin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber das ist vergessenswürdig, da bin ich ganz ehrlich. Ansonsten muss ich aber sagen, die Action ist halt ganz cool und der Film macht einfach Spaß. Wenn wir hier Martin Lawrence und Will Smith haben, die sich irgendwelche Buddy-Sachen an den Kopf werfen, dann finde ich, funktioniert das immer noch. Das funktioniert einfach. Und der Film ist auch stellenweise brutal. Der hat ja in Deutschland ein 16er Rating bekommen. Das hat mich gefreut. Es gibt eine schöne Szene, in der irgendein Charakter, den ich jetzt nicht nennen, will ich nicht spoilern, so eine Gruppe von Menschen mit einem Messer innerhalb von 2 Sekunden schnetzelt, sage ich mal. Und das fand ich ziemlich geil.
Heftig.
Ja, es ist so ein Standoff und der zieht dann sein Messer und zack, 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 zack und bam, alle weg.
Kam mit einem Messer zur Schießerei oder wie?
Bitte wie?
Kam mit einem Messer zur Schießerei.
Ich will ja nicht spoilern. Und der Film hat auch finde ich, knackige 2 Stunden Laufzeit. Ich finde, das Ende ist auch ein bisschen zu groß, als es sein müsste. Aber dadurch, dass ich finde, dass es eh zu wenig Actionfilme gibt, vor allem zu wenig gute Actionfilme, wie man ja auch an meinen Bewertungen sieht von den Actionfilmen, die ich so schaue, war ich echt positiv überrascht. Und was ich auch geil fand, war, ich schaue ja auch momentan ein bisschen Vikings, dazu möchte ich mich aber erst äußern, wenn ich mindestens die ersten 3 Staffeln geschaut habe.
Ich dachte, du bist noch bei Last Kingdom, oder hast du schon
ja, durch? Ja, ich hab da eine Pause eingesetzt. Ich finde nämlich The Last Kingdom um Welten besser und ich möchte das Beste zum Schluss schauen, sagen wir es mal so. Ein Schauspieler, Alexander Ludwig heißt er, kanadischer Schauspieler, der spielt einen Sohn von Ragnar in Vikings. Dadurch ist er, schätze ich mal, berühmt geworden und der spielt hier auch so eine mittelgroße Rolle und der ist eben ist Teil von so einer speziellen Taskforce bei der Polizei dort und ist aber irgendwie so der Tech-Guy. Und dann schaust du den an, der ist halt so ein richtiger Bär, der ist, glaube ich, 2 Meter oder so, ist muskulös und alle fragen sich immer so, warum ist der so nett, so zart und warum ist er der Tech-Guy und die anderen machen immer die Drecksarbeit. Und das ist halt ein sauwitziger, cooler Charakter. Und ich hoffe auch, wenn die noch irgendwelche Bad Boys-Filme machen, weil am Ende wird so in die Zukunft ein bisschen geblickt, dass der wieder mit am Start ist. Und ich glaube auch, dass
ich ihn... Digga. Du hast gerade ganz kurz Vikings erwähnt und dann bin ich gerade ganz kurz, Vikings, ja. Und dann kommst du plötzlich mit Tech Guy und ich so, hä?
Vikings? Ich rede immer noch von Bad Boys.
Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Hat der so voll die Armbrust, also voll advanced für sein Alter, für seine Zeit da. Aber ich war ganz kurz echt verwirrt.
Also ich muss sagen, ich war sehr gut unterhalten mit dem Film, hat 1-2 Schwächen, hat aber auch eben seine Stärken. Deswegen schöner, guter Durchschnitt, 7 von 10 von mir. Kann man sich auf jeden Fall mal geben.
Ja, von mir eine 6 von 10. Schon nicht gesehen, alles gut.
So, und um die Action-Geschichten dann abzuschließen, habe ich nochmal John Wick 3 gesehen. Dazu haben wir einen Podcast. Ich rede immer wieder über John Wick. Ich sage immer wieder, es ist geil. Der dritte war auch wieder geil. Ich habe mir ein bisschen Making-of angeschaut. Und es war wieder geil. Und schaut euch John Wick 3 an. Und alle anderen John Wick-Filme. Und John Wick 4, wenn er rauskommt. Und Keanu Reeves ist immer noch breathtaking. Fertig.
Ja, stimmt. Ich bin echt gespannt, wie es Cyberpunk wird.
Ja, da spielt er ja auch mit. Das ist mir dann auch wieder aufgefallen, als ich letztens mir nochmal da ein bisschen Gedanken gemacht habe. Hey, Keanu ist ja auch in Cyberpunk. Er ist überall. Überall, wo es gut ist.
Auf meiner Toilette. Als Bild.
Er ist ja auch im nächsten SpongeBob-Film.
Im Schlafzimmer. Auf meinem Kopfkissen.
Er ist ja auch im nächsten SpongeBob-Film und ich habe quasi in Vorbereitung darauf. Und weil Steven Spielberg, wie oft nennen wir sie jetzt noch, hat auf einer Geheimtippliste oder so Guilty Pleasure Liste hat er den ersten SpongeBob-Film gepackt. Und da dachte ich mir mal, den schaue ich mir mal an. Da habe ich mir auch gleich den zweiten angeschaut, damit ich auch gerüstet bin für den dritten, der dann, glaube ich, nächstes Jahr kommen soll, weil dieses Jahr wird es nichts mehr, soweit ich weiß. Und ich bin mir aber auch nicht mehr sicher, ob der jetzt im Kino oder auf Streaming dann kommt. Das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz sicher. Da habe ich mir den ersten und zweiten SpongeBob-Film angeschaut und Ich bin ja ein bisschen mit SpongeBob aufgewachsen. Ich bin ja schon irgendwo ein Fan. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr ganz so immer mein Humor wie damals als Kind, aber ich finde, dass zumindest der erste Film, den kann man sich auch als Erwachsener anschauen. Vor allem hat der einige popkulturelle Referenzen. Und es gibt halt eine Szene, da müssen SpongeBob und Patrick müssen zurück nach Bikini Bottom und sind dann halt gestrandet. Also wirklich gestrandet, sie sind dann am Strand. Und als Rettung kommt David Hasselhoff angesprintet in guter alter Baywatch-Manier und der schwimmt dann in Vollspeed, also der gleitet durchs Wasser wie so ein Speedboat und sie sind dann auf seinem Rücken und der bringt sie dann zurück nach Bikini Bottom. Das ist einfach komplett weird, es ist aber auch saugeil und ansonsten funktionieren halt diese ganzen Dynamik mit SpongeBob, den dummen Patrick, aber auch Thaddeus und Mr. Krabs, der immer nur Geld will, funktionieren sehr, sehr cool. Und natürlich Plankton nicht zu vergessen. Der immer noch, ich muss sagen, der einer der coolsten Antagonisten von so Kinderserien ist, finde ich. Wer es nicht mehr weiß, Plankton ist dieser kleine Plankton. Diese grüne, ja, schon fast Rumpelstilzchen-like Giftzwerg, der halt übersehen wird von allen und deswegen immer wieder böse Pläne hat, damit er so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt.
So ein bisschen wie Crawcrow.
Was?
Wie heißt der? Carcrow? Carcrow?
Wer? Von wem reden wir?
Aus Billions, der Kleine.
Ah, Keine Ahnung.
It's fuck Marco in the ear day.
Ja, halt, ist halt zumindest hat der mehr.
Krakau.
Hat der mehr, hat so ein Plankton, finde ich, halt mehr Motivation, so ein Antagonist für eine Kinderserie zu sein, als so mancher Hollywood-Bösewicht, habe ich das Gefühl wieder gehabt. Der zwei, also den ersten habe ich mit 7 von 10 bewertet, ist auch recht gut auf Letterboxd übrigens bewertet. Der erste SpongeBob von 2004 hat, glaube ich, eine 3,6, 3,7. So,
oh,
in die
Richtung. Crazy.
Und der zweite, den habe ich heute früh geschaut, der fällt ein bisschen ab, der hat nicht mehr ganz so die Klasse, hat aber auch einige geile Verweise, hat auch eine coole Idee, weil da arbeiten SpongeBob und Plankton dann zusammen, wieso verrate ich nicht. Und der ist so ein bisschen an das Superhelden-Kino und Superhelden, finde ich, und Comics angelehnt. Es gibt aber auch andere geile Szenen, aber leider wie sehr sie an Superhelden-Kino rangehen, ist auch ein schlechtes Film, weil es gibt wirklich so eine DC und Marvel-Manier dritter Akt CGI-Endsequenz, sage ich mal, wo eine ganze Stadt auseinandergenommen wird. Das ist dann einfach zu viel. Und hier spielt das spielt halt dann auch in unserer echten Welt zu einem gewissen Teil und du hast dann halt SpongeBob nicht mehr als 2D-Zeichentrickfigur, sondern als 3D-Animation, was halt auch ein bisschen befremdlich ist.
Ich glaube, ich habe sowas mal gesehen, ja.
Zumindest stellenweise, aber hier ist es dann halt wirklich nicht nur, alles ist animiert, sondern du hast dann halt einen computeranimierten SpongeBob, der mit einem Mensch interagiert. Was ein bisschen komisch ist. Weil die haben halt auch nicht so viel Geld wie Marvel und es sieht auch nicht realistisch aus. Es sieht dann halt aus wie so eine Videospielfigur, die plötzlich mit einem echten Menschen interagiert, was ein bisschen weird ist. Aber es gibt auch im zweiten Teil geile Szenen. Es gibt eine Referenz zu 2001, wenn sie da reisen, sage ich mal, weil sie... Es ist ein crazy Plot. Es gibt auch so Parallelen zu so Comic-Sachen wie DC und Marvel, weil sie reisen mit einer... Okay, ich sag's einfach, sie reisen mit einer Zeitmaschine in diesem Film. Kurze Zeit.
Spoiler!
Und da gelangen sie dann plötzlich an einen Ort, glaube ich, außerhalb von Raum und Zeit und begegnen dann so einer Figur wie so dem Watcher oder dem One Above All von Marvel, der so irgendwie alles beobachtet und das ist dann so ein Delfin, der mit ihnen redet und auch so Portale überall öffnen kann. Das ist so richtig abgefuckt crazy und das fand ich ziemlich geil. Und es ist so weird. Und dann gibt es aber auch eine geile Szene, da wird The Ecstasy of Gold von Ennio Morricone aus The Good, The Bad and The Ugly gespielt und das ist richtig, richtig geil. Da habe ich wieder Gänsehaut gehabt, einfach nur von der Musik. Und wenn man so eine Referenz da reinhaut, dann gibt es gleich mal Doppelpunkte, Pluspunkte von mir. Und dennoch aber, da der Film halt von der Story her einfach komplett wahnsinnig ist und nicht funktioniert, wirklich. Es ist einfach nur so ein bisschen Craziness und so ein bisschen Speise und ein paar Referenzen und keine wirkliche geile Story hat, finde ich. Ist ja jetzt nicht ganz so gut, aber immer noch eine 6 von 10.
Alright. Geil.
Und wer sich jetzt fragt, ob ich schon fertig bin, nein. Ich habe auf Sky Ticket, den zweiten SpongeBob gibt es übrigens auch auf Sky Ticket und den ersten auf Amazon Prime, falls es euch interessiert. Auf Sky Ticket habe ich noch 2 weitere Filme gesehen. Ich habe endlich den Lego Movie 2 The Second Part geschaut. Ist letztes Jahr im Kino gewesen und wer den ersten mochte, wird den zweiten auch mögen, aber nice. Der zweite kann dem ersten nicht das Wasser reichen. Es passieren ähnliche Dinge, finde ich. Es gibt einen ähnlichen Konflikt und stellenweise sind die Charaktermotivationen auch nicht ganz nachvollziehbar. Vor allem geht der Film auch so einen Weg. Da verknotet sich die Story so ein bisschen und weiß nicht mehr so ganz wohin oder wie man es logisch auflösen sollte. Er hat, finde ich, wieder eine ähnliche Message wie der erste. Es ist das Ganze ein bisschen größer, vielleicht auch ein bisschen hochwertiger, vielleicht ein bisschen länger. Und es ist immer noch, verglichen mit vielen anderen Animationsfilmen, cooler, allein schon, weil es Lego ist. Und es gibt wieder geile, geile Easter Eggs. Lego Batman kommt wieder vor und auch so ein paar andere Justice League-Leute. Und ich weiß nicht, ob das sogar wegen Justice League ist, weil Green Lantern ja in dem bisherigen Cut nicht vorkommt. Deswegen wird Green Lantern in dem Film hier auch so verarscht. So, hey, vergesst mich nicht, nehmt mich mit. Und solche Sachen. Und es gibt schon sehr, sehr coole Szenen und es gibt auch wieder catchy Songs, muss ich sagen. Es ist aber natürlich wieder nur so Pop-Sachen. Nichts Weltbewegendes, würde ich meinen Kindern aber sofort zeigen. Allein weil es Lego-Propaganda quasi ist und Lego immer noch eine der besten Spielsachen für Kinder ist, schätze ich mal. Deswegen eine 7 von 10. Oh, schon wieder hier.
Nice, der Gönner hier nur am 7, 10, 8 von 10. Ja,
wenn ihr nochmal einen kleinen Downer wollt, ich habe Bloodshot eine 5 von 10 gegeben.
Nice, danke für den Downer. Was hast du noch gesehen? Was du meinst, du hast zu einem Lego-Movie gesehen und dann zu anderen?
Zum anderen auch auf Sky Ticket einen deutschen Film, dessen Grundidee ich richtig geil fand und dessen erste 30 bis 40 Minuten richtig, richtig geil sind. Danach ist er halt nicht mehr, hat er nicht mehr ganz so den Impact und der verliert sich auch so ein bisschen und zerstreut sich. Es geht nur um den Film Der Vorname, in dem es darum geht, dass sich so Freunde zu einem Abendessen verabreden. Zwei davon, beziehungsweise halt vor allem einer, die andere stirbt später dazu, die Mutter, die bekommen ein Kind demnächst. Und alle fragen sich halt, wie nennen sie den kleinen Jungen? Und sie wollen ihn Adolf taufen.
Und da habe ich ja Werbung gesehen, halt.
Und dann gibt es ja eine Riesendebatte, warum, wieso, weshalb, warum. Und diese Debatte ist vor allem am Anfang, halt die ersten 20, 30 Minuten, richtig, richtig großartig. Weil da, erstens, es ist schauspielerisch richtig geil, die Dialoge sind teilweise richtig, richtig geil, bitterböse geschrieben. Die sind auch relativ realistisch, finde ich, weil es ist nicht einfach nur so wie eine Regeldebatte, dass der eine halt sein eigenes Argument aufbringt und der nächste dann das Gegenargument und dann prügeln sie sich um dieses eine Argument und einer gewinnt, sondern der eine sagt dann halt sein Argument und im letzten Teilsatz sagt er dann halt noch was anderes und das greift der nächste dann auf und dann geht es eigentlich quasi schon wieder in eine andere Richtung und das verschiebt sich immer weiter, dieses Argument, und geht auf neue Ebenen. Und irgendwann geht es dann quasi stellenweise gerade in dem Moment nicht darum, wie Adolf, wieso, sondern eher, du bist ja blöd und so, solche Sachen. Wie Argumentationen leider halt zu häufig im Leben ablaufen. Und das fand ich ziemlich geil. Vor allem überrascht hat mich hier in dem Film Florian David Fitz, der ja, finde ich, viel zu häufig mit Schweighöfer und Co. zusammenarbeitet und das halt keine guten Filme sind. Da muss ich sagen, der Film hier ist da deutlich besser. Und da sieht man auch, dass Florian David Fitz eigentlich ein guter deutscher Schauspieler ist. Weil dem sein Charakter, der spielt halt den Vater, der diesen Vorschlag hat, auch ein paar coole Punkte hat. Und vor allem spielt er ihn richtig, richtig geil, finde ich. Vor allem in der ersten Hälfte.
Also ist die Debatte auch nachvollziehbar dann somit?
Ich finde schon.
Also, weil
ich finde,
also besonders halt die Seite, die natürlich hat. Ach so, die Frage,
ob man ein Kind halt Adolf nennen sollte und warum nicht oder so, finde ich eigentlich ganz clever.
Ja.
Weil, ich meine, wir benennen ja jetzt Deutschland auch nicht um, weil Hitler es Deutschland genannt hat und so. Und ein Argument, sag ich mal, was kurz angeschnitten wird, ist, ja okay, Adolf ist ein Name, den einen Diktator, vielleicht der größte oder ein Mensch, der am meisten Leid verursacht hat, aber wir comparen jetzt ja hier nicht Leid, hatte. Aber es gibt ja auch noch andere Adolfe, Adolfonse, keine Ahnung. Und die gab es ja auch, vielleicht haben die ganz Gutes getan. Und dann wird halt eben aufgeworfen, dass Adolf ja nur einer von vielen war. Es gab ja auch andere Diktatoren. Ich meine, nehmen wir halt, dann wird Josef Stalin vorgeschlagen. Und Josef ist ja ein Name, der immer noch weltweit häufig gebraucht wird, zum Beispiel. Und da schafft man es ja auch. Also es werden ein paar ganz smarte Sachen reingeworfen. Der Film nimmt sich aber ab einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen Wind aus den Segeln. Leider. Weil es eine Art Twist dann drin gibt. Und dann in der zweiten Hälfte kommt noch dazu, dass andere Sachen diskutiert werden. Und in der ersten Hälfte hast du halt wirklich nur diesen einen Punkt, um den alle streiten. Es gibt halt wirklich einen roten Faden. Und im zweiten Teil des Films hast du dann ganz andere Konflikte, die nebenbei noch passieren. Da diskutieren sie halt nicht mehr nur um diese Adolf-Geschichte, sondern einfach darum, dass der eine eine Liebe hat, die er den anderen noch nicht, von denen er den anderen noch nicht berichtet hat, quasi. Und was? Du bist gar nicht Single, bla 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 bla. Und das ist dann halt so ein Nebenkonflikt, der im Vergleich zum Hauptkonflikt halt viel zu klein ist, aber später kommt. Und der Film hat dann halt am Ende nur so zusammenfassend so, ah, wir streiten, aber wir sind trotzdem noch Freunde, so eine Message. Und das ist dann halt nicht mehr, das Greiffeld finde ich nicht perfekt mit zu dieser Adolf-Debatte, weil da macht er was Mutiges am Anfang und dann am Ende hört er auf damit, mutig zu sein, finde ich, der Film. Trotzdem aber schauspielerisch, wie gesagt, geil, und Christoph Maria Herbst ist halt sowieso immer großartig. Wenn man Stromberg gesehen hat, das ist so geil. Es gibt am Anfang eine geile Szene, da musste ich mich echt wegschmeißen. Da klingelt ein Pizzabote bei ihm, bei seinem Charakter halt, und er ist halt so ein leicht knausriger Klugscheißer, er ist ein Professor, der immer alles ganz genau nimmt und sich über jede Kleinigkeit aufregt, und der Pizzabote steht dann da, hier drei Pizzen, 24 Euro, und dann sagt er so, was, 24 Euro? Das sind ja fast 50 Mark. Wie können Sie denn für drei Pizzen fast 50 Mark verlangen? Und das ist halt so ein Ausländer hier, der versteht ihn nicht ganz richtig. Und der denkt sich halt auch so, Alter, ich bin nur der Bote, Mann. Du hast die bestellt, da muss dir das klar sein. Was soll ich machen? Ich kann dir jetzt nicht die Pizza billiger geben. Ich bin auch nur von Lieferanten oder so. Und er regt sich halt darüber auf und so. Und sagt dann so, ja, was, das ist viel zu viel, kriegen wir wenigstens eine Flasche Wein gratis. Und dann sagt er so, nee, habe ich nicht mit dabei, kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Und dann sagt er so, ja, warum haben Sie die denn nicht dabei? Ja, Sie haben keine bestellt. Und dann sagt er so, ja, ich will aber gratis. Und die ganze Szene wird aufgelöst, dass seine Frau kommt und fragt so, was, du hast Pizza bestellt? Und er so, nee, die Pizza ist für nebenan. Und er diskutiert halt mit diesem Pizzaboten, obwohl der Pizzabote sich einfach nur verirrt hat bei der Klingel und der einfach nebenan hätte klingeln sollen. Das fand ich halt ziemlich geil, und solche Sachen gibt es halt auch häufiger. Also kann man sich mal geben. Auch mal tolle
Diskussion über Batman.
Batman?
Arkham Knight und so. Aber das nochmal an.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Gut, kann man sich, wie gesagt, auch auf Sky Ticket geben, geht auch nur 91 Minuten. Kann man mal am Nachmittag reinschieben, habe ich auch an einem Nachmittag.
So nebenbei als Podcast mal sich so eine Debatte anhören.
War ganz cool. Hast du noch was? Nee, gell?
Habe ich so. Ja, ich meine, wie schon mehrmals angekündigt, das endlich Billions habe ich ja die ganze Zeit geschaut. Da ging auch wirklich der größte Teil meiner Zeit rein. Ich bin jetzt mittlerweile der dritte Staffel Hälfte. Ist wirklich mega geil. Ich muss sagen, ich suchte das gerade ein bisschen mehr durch. Ich glaube, also ich das kann mir echt gut vorstellen, dass ich mir Billions nochmal anschaue, weil ich glaube, beim zweiten Mal versteht man nochmal mehr Zusammenhänge. Aktuell ist gerade mehr so, okay, und ich lasse mich gerade einfach mehr mitreißen, als dass ich wirklich jetzt probiere, jede einzelne Sache zu verstehen, was jetzt wirklich das heißt und so und wie das jetzt nochmal war, weil ich habe das super oft, dass ich mir denke, Moment mal, den hatten wir doch schon mal, aber ich springe halt das dann nicht in der Episode zurück zu einem, weil es halt bei Sky Ticket einfach umständlich ist und du halt dann immer zuletzt bei Billions abbekommst. Und ich previously on Billions. Das ist auch immer so cool. Ratest du dann eigentlich auch immer, wessen Stimme das dann eigentlich ist?
Habe ich stellenweise gemacht. Ja, jetzt habe ich ja schon länger keine neue Folge mehr gesehen.
Ja, was? Alter, was soll denn das hier? 50 Mark? Okay, ja.
Aber habe ich auf jeden Fall am Anfang immer gemacht, ja. Wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob ich die erste Staffel auf Deutsch oder Englisch geschaut habe. Müsste eigentlich auf Englisch sein. Weil ich finde, Bobby Axelrod hat schon eine ikonische Stimme, die mich immer ein bisschen an Donald Trump erinnert. Aber gut. Ich habe noch eine Sache geschaut, eine Serie. Eine Serie, die ich auch gestern im Livestream gedroppt habe, blablabla. Sorry, vorgestern, wenn diese Folge rauskommt. Es hat sich nämlich verzögert. Wir mussten nämlich einmal schneiden. Wem ist es aufgefallen? Schreibt uns gerne, wo der Schnitt war. Big Little Lies Staffel 2. Habe ich endlich geschaut. Kam letztes Jahr, glaube ich, raus. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ich liebe ja die erste Staffel. Die erste Staffel ist inszenatorisch ein Meisterwerk. Auch sonst von manchen Charakteren ein Meisterwerk, was sie da machen, was sie probieren. Schauspielerisch allererste Sahne. Und da geht die zweite Staffel, zumindest was das Schauspielerische angeht, nahtlos weiter. Die Inszenierung ist nicht mehr so geil. Denn die ganze erste Staffel hat der Regisseur Jean-Marc Vallée, ich weiß gar nicht, wie genau man es ausspricht.
Vallée.
Hat er inszeniert, der auch unter anderem Dallas Buyers Club zum Beispiel gemacht hat. Und das war eine Masterclass in Regie, habe ich so immer das Gefühl gehabt. Da hast du wirklich gesehen, vor allem im Finale der ersten Staffel, wow, das ist einfach, das ist Perfektion. Regie-Perfektion. für so ein Drama. Weil ich meine, Action kann man ja, das siehst du ja auch und da kann jeder wirklich objektiv sagen, ey, das ist gut gemacht, zumindest wenn man Erfahrung hat. Aber auf einem Drama so viel mit Schnitt und Kameraperspektiven und all dem Ganzen und Musikeinsatz rauszuholen, das war echt immer was, was mich bei Big Little Lies umgehauen hat. Das dann halt kombiniert mit der schauspielerischen Leistung war, Leistung war richtig Leistung. Geil. Und die Leistung gibt es natürlich Leistung. Auch wieder in der zweiten Staffel. Die wurde stellenweise sogar noch auf ein neues Niveau gehoben, weil jetzt nicht nur Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Nicole Kidman, Laura Dern und Zoe Kravitz die Hauptrollen spielen, sondern wir haben auch noch eine sechste Hauptrolle, nämlich Meryl Streep. Und das ist halt Das ist zumindest eine Schauspiel-Masterclass, die zweite Staffel. Das ist einfach durch die Bank weg von allen Hauptdarstellerinnen großartig. Das ist perfektes Dramaschauspiel. Vor allem halt Meryl Streep, die auch eine leicht andere Rolle spielt. Sie ist so ein bisschen unscheinbar und ist auch so teilweise sehr witzig. Sie ist eigentlich so, vor allem in der ersten Hälfte der Staffel, ist sie so richtig unscheinbar, so ein Mütterchen, sage ich mal, und lässt aber immer wieder so Kommentare fallen, die so ein bisschen insulting sind gegenüber anderen. Sie sagt einfach zu Reese Witherspoons Charakter so, ah, du bist ganz schön klein, oder? So einfach, lässt sie einfach so fallen und sie ist komplett pissig dann und sie redet dann halt einfach weiter mit Mary Sue. Das ist sauwitzig und ist stellenweise wirklich sehr bitterböse, wird dann aber halt vor allem in der zweiten Hälfte wieder sehr, sehr ernst, die Serie, und spricht interessante Themen an. Vor allem, was sie mit Zoe Kravitz Charakter gemacht haben, fand ich sehr großartig. Und ich kündige jetzt schon wieder an, Zoe Kravitz wird spätestens dann durch Batman sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie ist noch eine recht junge Schauspielerin, zeigt aber in der Serie zum Beispiel, dass sie viel kann.
Alright, geil. Läuft auf, wo läuft die Sky Ticket was,
ne? Ebenfalls Sky Ticket. Ja, ich habe sehr viel Sky Ticket konsumiert in letzter Zeit.
Geil.
Und ich wollte endlich mal schauen, die Serie. Ich hab ja, wie gesagt, Vikings am Laufen, aber ich wollte mal was zwischenschieben, weil die ganze Zeit nur sehen, wie sich Ritter und Wikinger die Köpfe einschlagen. Ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das Weiße vom Tofu, was auch immer.
Und das The Last of Us, das warst du auch fleißig
am Ja, Zocken. Ich habe The Last of Us auch gespielt. Ich kann dir aber noch nichts sagen, weil ich immer wieder Pausen einlegen muss. Und mir zur Beruhigung dann nur Dramen, filmische anschaue. Ja. The Last of Us ist großartig. Ich habe ungefähr ein Drittel, schätze ich, gespielt bisher. Ist aber halt sehr, sehr heavy. Wer Nerdkultur kennt und ihn auf Instagram verfolgt, der hat immer mal wieder eine Story hochgeladen. So, und jetzt spiele ich erstmal wieder Call of Duty Multiplayer, 10-Jährige erschießen, ich muss ein bisschen runterkommen.
Krass.
Und es gab halt schon ein paar Szenen, wo ich halt schon irgendwie so ein bisschen so Tränen in den Augen hatte, vielleicht sogar bei The Last of Us. Mal positiv, mal negativ. Vielleicht muss ich mal den Controller weglegen, weil es mir zu heavy war. Und ich habe ja auch in unserer Gewaltfolge letztes Mal drüber gesprochen, was dieses Spiel unter anderem so besonders macht. Hört da gern vorbei. Es ist auf jeden Fall ein klasse Spiel. Und bisher das Beste, was dieses Jahr rausgekommen ist, genreübergreifend.
Crazy.
Also,
ja, ich meine, wie gesagt, das, was ich jetzt auch von dir und so von anderen ein bisschen gehört habe, soll es wirklich intens sein. Und ich glaube, dass da einfach in letzter Zeit auch sehr viele, dass leider Spiele so ein bisschen untergegangen sind mit einer geilen Story. Also untergegangen nicht jetzt, aber im Sinne von, dass halt die meisten Spiele, die am populärsten waren, die in den News waren, halt immer solche wirklichen Competitive-Shooter-Games wie Fortnite, PUBG, Minecraft und so weiter waren und einfach mal wirklich Story-basierte Games, wo du halt so rankommst, da sind halt die teilweise halt wirklich die Games halt richtig gut bewertet, wie The Witcher soll ja auch eine ganz okay Story haben, habe ich gehört. The Last of Us 1 ist natürlich auch, war da super bekannt. Hier Ori and the Blind Forest war halt auch die erste Story echt wunderschön, wobei dann da natürlich auch noch die Grafik noch ordentlich
hinzukam. Ja, und generell, es soll ja gameplay-technisch eines der besten Jump'n'Runs sein.
Ja.
Das kommt ja noch dazu.
Hat sich echt gut gespielt. Also Speedrunners war auch ganz cool, aber das hat auch gut dazu geführt. Ja, noch ganz kurz, was ich ebenfalls noch ganz kurz nennen wollte. In letzter Zeit war es sehr warm und dann habe ich auch mit ein paar Kollegen und Freunden am Weiher gechillt und da hat ein Kollege mir drei verschiedene Animes empfohlen, wo er meinte, dass ich da unbedingt mal reinschauen sollte. Wollte ich mal ganz kurz hier droppen.
Kenne ich die?
Nee, kennst nicht. Ah. Und zwar hatte die mir zu einem, also er meinte, er würde mal gerne nicht jetzt die Standardsachen wie Naruto und One Punch Man und One Piece oder wie auch immer halt alle vorschlagen, sondern hat mir da...
Boah, da muss ich ganz kurz einlangen, ich finde es krass, dass One Punch Man schon als Standard zählt.
Keine Ahnung, das ist jetzt die, die mir halt einfallen als Außenseiter in der Szene. Und er hat mir zu einem SAO, also Sword Art Online,
also, glaube ich. Das finde ich jetzt weird. Sword Art Online gibt es schon so ewig. Das würde ich eher als Klassiker im Vergleich zu One Punch Man sagen.
Okay, auf jeden Fall. Wie gesagt, hat er mir das empfohlen. Da wollte ich dich fragen, ob du da zufällig irgendeine Bindung zu hast.
Nee, aber du kannst mal den Komponisten von unserem Intro fragen. Der hat, glaube ich, damit Erfahrung.
Okay, geil, dann werde ich mir dazu mal fragen. Und zu anderem, das zweite war Overlord. Da konnte ich mir leider den Trailer noch nicht anschauen, weil ich den Namen vergessen hatte. Ich habe ihn gerade eben nochmal gefragt.
Da weiß ich gerade gar nicht, ob die es kennen.
Okay, also weißt du, worum es in SAO geht?
Mhm.
Ja?
Ja.
Okay, Overlord ist sowas ähnliches, quasi auch, dass die dann in dem Spiel drin sind, aber du, da war, glaube ich, irgendwie ein anderer Twist, so im Sinne von,
da hat er mir dann mal das Ende gespoilt.
Nee, ich glaube, da war es so, wenn du dich da einloggst, dann bist du da fest drinnen. Also da war es so, da, wenn du da waren die drin und dann kommst du auch gar nicht mehr raus.
Okay.
Der andere ist ja so, wenn du kannst nur rauskommen, wenn du durchspielst oder wenn du halt irgendwie stirbst, dann stirbst du halt auch im echten Leben. Und ja, war es so, da bist du wirklich im Game und da gibt es halt diese Over- und er ist halt ein richtig heftiger Zocker und ist halt da so ein Overlord in dem Spiel und Overlords sind da quasi wie Thanos so, können alle wegsnappen und alle. Aber wie auch immer. Und das dritte, was er mir empfohlen hat, war Log Horizon. Also da nochmal Shoutout an dich, Nils. Danke für die Empfehlung. Ich werde auf jeden Fall da mal fast reinschauen. Nee, ja, werde ich auf jeden Fall reinschauen.
Ja, falls du es vergessen hast, ich habe dir auch schon mal Anime-Empfehlung gegeben.
Ich weiß. The Alchemist.
Full Metal Alchemist Brotherhood, aber nicht ja. Das ohne. Brotherhood ist der gute Nougat.
Alright, gut.
Ja, aber One Punch Man kann ich auch mal was dazu sagen. Ich hatte das mal angefangen.
Was hast du angefangen?
One Punch Man. Ach so, okay. Und das würde ich dir empfehlen, vor allem, weil du ja dich auch mit Superhelden auskennst und das ist so ein bisschen so eine Karikatur und Satire eben auf dieses ganze Superhelden-Genre. Und ist vor allem so witzig und unterhaltsam. Das ist echt geil. Das ist nochmal hier eine Empfehlung von mir. Okay, vor allem nice. Das Geile an One Punch Man ist, ich weiß gar nicht, ob es die zweite Staffel schon gibt, zumindest in Deutschland bin ich mir echt nicht sicher, aber die erste gibt es auf jeden Fall auf Netflix und es sind auch nur so 12 Folgen, glaube ich. Ich meine, okay. Wenn du Naruto schaust, dann hast du ja 600 Folgen vor dir, selbst wenn es nur Naruto Shippuden ist, der wichtigste Teil. Aber so ein One Punch Man, das ist halt wirklich, das hast du, vor allem die Anime-Folgen gehen ja nur 20 Minuten, hast du dann 3-4 Tagen dann durch.
Okay, nice. Ja, dann schaue ich auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, ich wollte ja immer mehr in diese Anime-Richtung mal gehen. Wobei ich mir auch hier Nils empfohlen hat, Deutsch zu schauen mit, also Deutsch, sorry, Japanisch zu schauen mit deutschen Untertiteln, weil teilweise eben die Namen auf Japanisch richtig ausgesprochen dann werden und man es halt sonst nicht kapiert. Also hat er mir auch ein Beispiel gegeben, für die Leute, die sich auch überlegen, es anzuschauen. Schaut erstmal in Japanisch mit deutschen Untertiteln rein. Ansonsten irgendwann, wenn ihr merkt, okay, das klappt einfach nicht, einfach auf Deutsch.
Also ich schaue oft, bin ich ganz ehrlich, Animes auf Deutsch.
OV.
Wenn ich Japanisch könnte, ja, aber ich finde auch das Sprechtempo, vor allem in so Animes, ist immer sehr hoch und so. Das belastet mich zu sehr.
Ich weiß. Gut. Dann, das war's wieder von mir, das wollte ich halt jetzt mal am Ende droppen. Ansonsten, ich bin schon sehr gespannt auf einen weiteren Monat voller Filme, Lust und Spaß. Und mal schauen, wohin das Ganze führt.
Ja. Hoffentlich zu ein paar Herr der Ringe Podcasts. Gut.
Hoffentlich,
Alter. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bewertet uns sehr gerne. Da würden wir uns freuen. Das zeigt uns, dass ihr uns mögt. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen Anerkennung. Love. Sonst haben wir keinen Sinn im Leben. Okay, Spaß beiseite. Bewertet uns gerne, wäre super. Geht auf iTunes, geht auf Apple Podcasts, geht auf Podimo und ich weiß gar nicht, wie ist es eigentlich, wenn du über Overcast hörst, weil da siehst du ja die Bewertung von iTunes und Apple Podcasts, weil die greifen sich das ja von denen, aber kannst du von Overcast und Co. auch bewerten?
Ansonsten frag einfach deine Kollegen, die ein iPhone haben, ob sie das kurz für dich bewerten können.
Ja, ich weiß auch nicht, wie die Algorithmen da ausschauen, ob das quasi bedeutungslos ist, wenn jemand dich bewertet, der noch nie reingehört hat. Das wäre mal interessant zu wissen. Also wenn ihr Insider von Apple seid, dann kontaktiert uns sehr gerne. Und ansonsten weiterempfehlen, immer wieder gerne. Und folgt uns auf Instagram, auf Letterboxd und hört demnächst vorbei. Hört in den Live-Podcast von Steven Spielberg rein.
Genau. Das können wir echt nur empfehlen.
Da waren wir Sexy Boys da. Also, sorry, da war Sexy Boy 69 aka Maxi da und ich war auch da. Ciao.
Ciao, ciao.